Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet.
Einen kleinen Hinweis in eigener Sache haben wir noch. Leider gab es bei dieser Aufnahme leichte technische Probleme, die bitten wir zu entschuldigen. Das hat natürlich auch einen gewissen Einfluss auf den Redefluss, auf die Tonqualität, aber wir denken, dass es sich trotzdem um eine sehr spannende Folge handelt und wünschen euch viel Spaß dabei.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die heutige Episode kann man überschreiben mit Disruption trifft Dog Bowl, denn wir befassen uns mit dem Wandel in der Branche und schauen dann insbesondere auch nochmal auf das Zubehörsegment und Europas führenden Anbieter für Heimtierzubehör und Bedarfsartikel, die Firma Trixi. Und wenn wir uns mal kurz die Marktlage vor Augen führen, dann zeigt sich der deutsche Heimtiermarkt insgesamt ja recht stabil. Doch gerade das Zubehörsegment war unter Druck in den letzten Monaten und 2024 lag der Umsatz bei rund 1,1 Milliarden Euro mit einem leichten Minus von 0,6%. Und der stationäre Fachhandel bleibt zwar führend, aber der Onlinehandel wächst dynamisch. Und gleichzeitig haben wir natürlich immer noch es mit einem angespannten Konsumklima zu tun. Und laut GfK liegt die Verbraucherstimmung in Deutschland weiterhin tief im Minusbereich. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht schwarz malen, sondern eben auch Chancen und Potenziale heute aufdecken. Und auch wenn viele Menschen ihr Geld zusammenhalten, gerade bei Anschaffungen, unter anderem im Zubehörbereich, so gibt es natürlich auch jede Menge neue Entwicklungen, neue Chancen und Potenziale. Und vor diesem Hintergrund spreche ich heute mit Trixi-Geschäftsführer Burkhard Friedrichsen. Und wir möchten über Orientierung, Markenstärke, Online-Strategien und Zukunftssicherung sprechen. Und natürlich darüber, wie Trixi sich für die nächsten Jahre aufstellt. Hallo Burkhard, schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
Ja, du bist ja inzwischen Podcast-Star, also du bist jetzt irgendwie in einer Reihe in verschiedenen Podcast-Formaten unterwegs gewesen. Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht so genau kennen, obwohl sie natürlich auch in der Branche unterwegs sind, magst du dich ganz kurz vorstellen?
Gerne. Also es ist eher Zufall, ehrlicherweise. Also ich dränge mich da nirgendwo rein, aber das hat jetzt irgendwie die letzten Wochen und Monate sich gehäuft, ehrlicherweise. Ja, mein Name ist Burkhard, 41 Jahre alt, habe 2016 bei Trixi das erste Mal angefangen in der Vertriebsleitung und jetzt durfte ich zum 1.8. Volker Haag beerben in der Geschäftsführung für die Bereiche Personal, Marketing und Vertrieb.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und ich durfte ja auch dabei sein, als sozusagen die offizielle Staffelstabübergabe bei euch im Hause stattfand. Du hattest ja schon genug Zeit, dich mit den neuen Aufgaben vertraut zu machen. Aber was hat sich für dich eigentlich geändert, also beruflich und privat? Ich vermute, du hast jetzt noch weniger Zeit, deinen Hobbys nachzugehen oder dich um die Familie zu kümmern. Oder wie sieht's aus?
Am 31.7. war ich im Krankenhaus zur Geburt meines Sohnes und am 1.8. habe ich den Staffelstab bekommen. Insofern gehört Planung schon mal nicht zu meinen Stärken. Aber insofern hat sich natürlich sowohl beruflich als privat einiges geändert und beides endet in wenig Schlaf. Aber das kann ich ganz gut ab. Und vor allem, was sich beruflich geändert hat, ja, es wird ein Bearingspartner, ehrlicherweise. Das habe ich sehr genossen über all die Jahre und vor allem auch in unserer parallelen Zeit. Aber die Zeit des letzten Jahres oder dieses Jahres super genutzt, um alle Themen zu übergeben, sodass ich jetzt ganz, ganz viel nach vorne gewandt machen kann und viel mehr gestalten als verwalten. Insofern haben wir da die Wege ganz gut zusammengelegt.
Das klingt spannend. Und auf der anderen Seite ist ja Volker Haag nicht komplett aus dem Unternehmen verschwunden, sondern er wechselte schlichtweg in den Beirat.
Genau, ja. Er guckt immer noch mit dem Zeigefinger auf mich. Insofern passt das. Ja. Und das ist ist wichtig für uns, dass er dieses Know-how und die Branchenerfahrung und auch die Trixi-Erfahrung nicht uns abhanden kommt, sondern er uns weiter auch begleitet und ja dann im monatlichen Rhythmus zumindest als Sparringspartner dient.
Sehr gut. Also nicht mehr der regelmäßige Sparringspartner, aber einmal im Monat, da kann man nochmal zusammen in den Ring steigen. Ja, ich habe schon viel gehört über die Trixi-Wachstumsstrategie 2030. Es wird ja immer schwieriger, jetzt in den aktuellen Zeiten überhaupt in solchen Zeiträumen zu planen. Also es hieß ja früher immer, ja, dann mache ich den 5-Jahres-Plan, den 10-Jahres-Plan, aber es ändert sich natürlich alles so dramatisch schnell. Was sind denn eure wichtigsten Meilensteine in den nächsten Jahren?
Ja, aber gebe ich dir recht. Also wir haben uns mit 2030 schon weit aus dem Fenster gelehnt. Aber die Zahl war ganz schön und passend, um sich daran zu orientieren. Und es geht auch nicht darum, bis dahin etwas erreicht zu haben, sondern im Auge zu haben, wohin will man sich insgesamt entwickeln. Und dann ist es für uns als große Marke Trixi total wichtig, dass wir noch enger an den Endverbraucher ranrücken und ihn dazu bringen, Trixi nachzufragen. Weil das ist etwas, was wir sehr in der Foodbranche ja auch sehen und sehen, wie gut es funktioniert. Und wir uns auch da ein bisschen dran orientieren, dass wir Trixi als echte Nachfragemarke auch positionieren wollen und weiterhin die gute Logistik, den guten B2B-Job machen. Aber auch, ich möchte auch gerne sehen, dass der Endverbraucher in einen Fressnapf reinmarschiert und Trixi nachfragt. Und da sind wir dran, ganz viele Wege zu diesem Ziel zu bestreiten.
Ihr hattet ja mal auf einer Interzoo, ich glaube, das war auch gekoppelt mit dem 50-jährigen Trixi-Jubiläum, euren kompletten Markenauftritt in neuer Form präsentiert. Habt das Logo auch entsprechend nochmal leicht angepasst, natürlich auch behutsam, sodass der Endverbraucher es auch nach wie vor erkennt. Diese Maßnahmen zahlen wahrscheinlich schon darauf ein, wenngleich ihr jetzt diese Wachstumsstrategie erst so richtig formuliert habt oder forciert, ne?
Ja, genau, aber natürlich ein frisches, modernes Logo ist dann schon mal der erste Schritt zum Ziel und ist bei uns ja auch ein bisschen längerer Weg. Das heißt, wenn wir ein Logo-Relaunch und Verpackungs-Relaunch machen, dann ist es ja auch nicht von heute auf morgen erledigt. Das heißt, wir brauchen sogar noch ein paar Monate, bis wir dann das Gesamtsortiment auch durchhaben. Denn bei 6.000 Artikeln haben wir nicht geschafft, die Verpackung dann alle Artikel in Gänze neu zu machen.
Ja, 6.000 Artikel, das ist natürlich jetzt erstmal ein Pfund und das ist auch eine Menge an Produkten und Artikeln, sodass man eigentlich zwangsläufig, wenn man so den Lebenszyklus eines Hundes, einer Katze sieht, irgendwie mit den Artikeln in Verbindung kommt. Aber wie schafft ihr es dann, nochmal so eine gewisse Alleinstellung zu erreichen? Sind das besondere Eckartikel, bei denen man sagt, die sind besonders innovationsgetrieben? Oder ist es vielleicht auch der Snackbereich, über den man erstmal so einen kleinen Anker hat und den Weg in den Haushalt findet?
Ja, es ist, glaube ich, immer eine Mischung aus beiden. Der Snackbereich ist wesentlich wichtiger geworden die letzten Jahre, hat bei uns auch einen immer höheren Stellenwert erreicht, nicht zuletzt, als wir angefangen haben, die Snacks auszupacken und dann mit der Innovation in Anführungszeichen der Snackbar, dass wir gesehen haben, dass das einfach ein Riesenmarkt ist für den Endverbraucher und er noch impulsiver dann die Snacks kauft, aber auch andere Eckartikel wie beispielsweise Strategiespiele für Hunde, für die dann schon auch Trixi steht, wo es dann um Kompetenz geht, für den Hundehalter, für den Hund das richtige Strategiespielzeug zu entwickeln. Und nach vorne wird es weiterhin darum gehen, immer Impulse setzen zu können, Saisonalitäten darauf einzugehen und den Fachhandel attraktiv zu halten. Das ist unsere Aufgabe und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, nicht nur mit den Standardartikeln, sondern auch mit Innovationen, die dann dazu führen, dass der Markt auch attraktiv bleibt. Und das ist mal die Oktoberfestbrezel in der Snackbar und mal ist es vielleicht die smarte Katzentoilette, die sich selbst reinigt. Und in diesem Spektrum und Kosmos bewegen wir uns.
Wenn wir jetzt mal schauen auf die Corona-Jahre und die Zeit nach Corona, dann gab es natürlich viele Anschaffungen, die dann notwendig waren, gerade bei den neu in die Haushalte eingezogenen Tieren. Seht ihr jetzt, dass es auch schon so einen gewissen Wechsel gibt, also dass der alte Kratzbaum ausgetauscht werden muss, dass vielleicht auch mal das Hundebett doch mal eine neue Variante verträgt im Haushalt, oder wird das Geld immer noch ein Stück weit zusammengehalten?
Ja, leider noch nicht in Gänze, dass man sagt, okay, den Kratzbaum, den ich mir vor 4 Jahren gekauft habe, den muss ich jetzt mal aussortieren. Dann in dem Bereich dann schon etwas, alles, was über 100 Euro kostet, das überlegt man sich dann vielleicht zweimal, vor allem, wenn es nicht sein muss. Also wir sehen dann noch keinen großen Wechsel jetzt im Sortiment, dass wir sagen, okay, jetzt die ersten 4, 5 Jahre sind erledigt und dann muss etwas neu gekauft werden. Also dieses Geld zusammenhalten merken wir schon in den Bereichen, wo wir dann in dem Bereich sind, dass man einfach mehr Geld über 100 Euro beispielsweise ausgeben muss.
Jetzt kenne ich das selbst so ein bisschen als verhinderter Heimwerker. Wenn man zu Hause irgendwie feststellt, dass irgendwas mal wieder die Lebensdauer so langsam überschritten hat oder das Ende der Lebensdauer erreicht ist, dann behilft man sich vielleicht auch das ein oder andere Mal mit irgendwelchen Ersatz- und Zubehörteilen, die man noch anschafft. Stellt ihr da fest, dass die Nachfrage, gerade was so, keine Ahnung, die Ersatz-Sisal-Rolle für den Kratzbaum betrifft, dass das jetzt ein bisschen zugenommen hat oder gibt es da noch gar nicht belastbare Zahlen?
Ja, es nimmt schon zu, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, die Nachfrage nach Ersatzteilen ist um 100% gestiegen. Also wir sehen schon, dass in den Einzelbereichen das schon der Fall ist. Gerade bei so einem Kratzbaum kann man natürlich einen Teil der Sisal-Rolle nachher austauschen. Aber es ist für uns immer noch der Service-Gedanke und der nachhaltige Gedanke, als dass es jetzt eine Art Geschäftsmodell ist, sich nur über Ersatzteile nachher das schön zu rechnen.
Ja, schließlich will der Fachhändler oder der Online-Shop-Betreiber auch den kompletten Kratzbaum ganz gerne verkaufen. Natürlich. Ich habe neulich auch, das ist natürlich auch die ideale Vorlage gewesen, jetzt schon mal andere Podcasts zu hören, die auch wirklich sehr, sehr gut waren, auch mit unterschiedlichen Zielgruppen. Da habe ich auch gehört, ihr wollt eigentlich an allen Touchpoints Trixi unterwegs sein, an denen eigentlich auch der Heimtierhalter anzutreffen ist. Ist das nicht fürs Marketing schier unerreichbar? Also dieser 360-Grad-Blick, den will eigentlich jeder Hersteller, jede Marke. Ist oft eine Budgetfrage, aber auch eine organisatorische Frage. Wie geht ihr damit um? Also worauf konzentriert ihr euch? Oder sagst du da auch, wir haben vielleicht auch ein Konzept, ein mehrstufiges, und dann geht es immer weiter in die verschiedenen kleineren Ästchen eines Baums hinein und wir konzentrieren uns erstmal so auf die Big Points.
Ja, klar, das ist erstmal ist es das große Ziel, dass jeder die Leitplanke hat, woran sollen wir uns orientieren, wenn es darum geht. Und wir schauen natürlich, wo können wir mit erstmal wenig Input viel Output rausholen. Das ist, glaube ich, auch das Ziel, das jeder hat. Und wo können wir etwas erreichen, ohne viel Geld zu verbrennen. Und dann daran orientieren wir uns gerade und schauen, okay, wo ist vielleicht das Hundehotel, das uns eh schon zugewandt ist? Wo können wir hier in der Region ja auch die ersten Erfahrungen sammeln, sei es im Hundesport, sei es bei lokalen Tierärzten und Co. Und dann zu schauen, dass wir das konzeptionalisieren und dann national ausrollen, aber auch international natürlich im Auge behalten. Und so ist eigentlich unser Blick aktuell auf die Lage, dass wir hier vor Ort versuchen, diese Kooperation zu forcieren und dann daraus Konzepte erst zu stricken für den ja, nationalen oder internationalen Rollout.
Ja, also Schritt für Schritt, und dann geht es natürlich auch darum, sich nicht zu zerfasern und möglichst dann auch ein Konzept aufzusetzen und sich daran zu orientieren. Wir haben eben schon mal so ein bisschen gesprochen über deinen Eintritt, Wiedereintritt danach, auch bei Trixi, über deine neue Rolle. Ihr habt ja jetzt auch in diesem Jahr einen neuen CFO bekommen. Welche neuen Perspektiven bringt er ins Management ein?
Zumindest die Zahlenperspektive. Also er hat ja vor 4 Monaten angefangen und das war ja etwas, was Volker Haag und unser Geschäftsführerkollege Dirk Jessen ja immer so selbst mitgemacht haben über all die 30, 40 Jahre, weil sie einfach auch von der Pike auf Trixi mit aufgebaut haben und jede Zahl im Kopf hatten. Und ja, spätestens mit dem Austritt von Volker Haag war das ja notwendig, dass man sich da nochmal eine Instanz reinholt, die den ja, Blick über die Zahlen nicht verliert und bringt da natürlich ganz viel Erfahrungswerte hier mit rein, zu gucken, okay, wie können wir ein Reporting aufsetzen, wie können wir ein vernünftiges Controlling aufsetzen, ohne jetzt jemand auf die Finger zu kloppen, aber trotzdem sicherzustellen, nicht zu viel Geld verbrennen für unnötige Marketingausgaben. Und ich glaube, das ist eine schöne Ergänzung, dass man dann nochmal auf einer anderen Ebene in die Diskussion kommt und genau auch diese Betrachtungsweise nicht aus den Augen verliert. Und da tut er uns total gut, mit den Erfahrungswerten uns da auch in die richtige Richtung zu lenken und gerade dann auch im Zahlensparring mit dem Beirat auch da uns zur Seite zu stehen.
Ja, Zahlen und deren Auswertung, die Reportings, das ist ein wichtiger Punkt, den ich da auch nochmal setzen möchte, weil auf Inhaberseite gibt es ja auch Veränderungen. Gründer Bonnick Hansen möchte seine Anteile veräußern und jetzt geht es natürlich auch darum, an wen wird veräußert, und ihr habt derzeit sicherlich auch viel zu tun mit diversen Beratern, mit denen ihr Zahlen durchgeht. Wie wird dieser Schritt eigentlich vorbereitet und was heißt das für das Unternehmen? Weil ich kann mir vorstellen, erstmal fängt dann so ein bisschen der Flurfunk an und erstmal wird ein bisschen, ja, gibt es vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit. Wie geht ihr damit um?
Also eigentlich haben wir damit gleich von Anfang an, sind wir damit so umgegangen, wofür Trixi auch steht, nämlich mit voller Transparenz. Also wir haben es hier intern auch sofort kundgetan und dass er Bonnick Hansen seine Anteile veräußern möchte und ja, machen das auch bis hierhin weiter. Also steht ja seit Anfang des Jahres ungefähr fest und halten alle Kolleginnen und Kollegen auf dem Laufenden, wie der aktuelle Stand ist. Gehen halt ja auch in der Öffentlichkeit transparent um, weil wir nämlich nicht wollten, dass es Flurfunk gibt, sowohl intern als auch extern, sondern es ja einfach mit dazugehört, wenn ein Gründer und Hauptgesellschafter ein gewisses Alter erreicht hat, dass er auch schaut, okay, wo kann ich meine Anteile in gute und sichere Hände geben und an einen Partner, der trägt sie nach seinem Gusto, solange er das auch selber noch auswählen kann, dann mit weiterführt und weiterverantwortet. Insofern, ja, es ist sehr viel On-Top-Arbeit, das heißt, das alles vorzubereiten, die ganzen Factbooks, die dazugehören, ob es Financial, Commercial, Tax, Law und sonst dergleichen ist, das ist auch viel Fleißarbeit mit dabei, aber die haben wir jetzt erledigt und geschafft, sodass jetzt gerade auch die ersten Gespräche sind mit potenziellen Partnern und wir dann jetzt so ein bisschen mehr Richtung Crunch-Time kommen, dass wir dann auch potenzielle Partner kennenlernen und man sich dann entsprechend annähern kann.
Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann marschieren wir schon so schnurstracks aufs Jahresende zu. Denkst du, dass dann so zum Ende des ersten Quartals 2026 dann auch eine Entscheidung schon getroffen werden kann?
Ja, das muss, also ist ungefähr zumindest die Zeitrechnung, die realistisch ist. Weiß man natürlich nie, ob es jetzt doch schneller geht oder hinten raus noch ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, das kann man so Pi mal Daumen sagen und wäre auch wünschenswert, dass man dann ja Ende Q3 26 weiß, mit wem man an der Seite dann das Unternehmen nach vorne bringen kann.
Ja, also du hast eben schon gesprochen über diesen zusätzlichen Aufwand. Wenn man es jetzt ins Positive dreht, abgesehen davon, dass man natürlich eine positive Weiterentwicklungsmöglichkeit für das Gesamtunternehmen hat, hat euch dieser sehr, sehr intensive Deep Dive in diverse Zahlen, in Zahlenwerke vielleicht auch nochmal was gebracht, was vorher so an Erkenntnissen noch gar nicht unbedingt da war? Also gibt es da vielleicht Details, wo man sagt, da sind wir so tief eingestiegen, da haben wir jetzt nochmal für bestimmte Sortimentsbereiche oder Segmente was rausgearbeitet, was uns und unseren Partnern im Fachhandel, im E-Commerce eben auch nochmal weiterhilft?
Also vor allem hat es mir total geholfen, in der neuen Rolle wirklich überall ganz tief einzutauchen und noch mehr Zahlen kennenzulernen, die mir vorher noch nicht bekannt waren. Und genauso geht es unserem CFO Danny Bollerei, der ja dann auch schon gleich hier ins Unternehmen kommt und wirklich jede Zahl sich anschaut, bis ins letzte Detail. Also das hat sehr geholfen, das Gesamtunternehmen nochmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und natürlich auch für sich zu sehen, gerade auch in den Produktbereichen, welche Warengruppen funktionieren eigentlich wie und was ist vielleicht auch mal defizitär, muss aber sein, weil es zum Gesamtkonstrukt gehört und wo sollten wir zukünftig einfach noch mehr Hirnschmalz und Power reinstecken. Also die strategischen Ableitungen, die haben wir schon dann auch aus diesen Zahlenerkenntnissen nachher getroffen.
Sehr gut. Und ich kann nur sagen, als ich die Trixi-Hausmesse die vergangene besuchte, hatte ich auch den Eindruck, das Team hat genauso gut familiär und auch eben entsprechend positiv nach vorne gewandt gearbeitet wie in der Vergangenheit auch. Und dementsprechend geht es mit Sicherheit auch mit Volldampf weiterhin voraus. Wenn wir jetzt mal so in Richtung Fachhandel schauen, ihr definiert euch ja auch maßgeblich als Fachhandelsmarke, auch wenn ihr in verschiedenen Vertriebskanälen unterwegs seid, bis hin eben auch zum E-Commerce oder zu Plattformen. Modellen, also zumindest was Amazon betrifft. Ihr seht euch nach wie vor eben als diese starke Fachhandelsmarke. Was bedeutet das für dich konkret? Weil klar ist, man muss verschiedene Standbeine haben, aber wie versucht ihr da dem Fachhandel nochmal eine bestimmte Alleinstellung oder eben auch bestimmte Potenziale im Abverkauf zu bieten?
Ja, also wir sehen uns, oder ich sage mir gerne, wir sind da auch der vollumfängliche Supporter des Fachhandels, weil wir uns einfach ein riesen Außendienstteam gönnen. Wir haben Merchandiser, die bei neuen Umbauten helfen, die in Deutschland unterwegs sind. Wir haben hier intern ein sogenanntes POS-Team aus 2, 3 Kolleginnen und Kollegen, die nur dafür da sind, um sich neue Dinge einfallen zu lassen, um den Fachhandel attraktiv zu halten. Das heißt, wir wollen gerne, dass wenn der Endverbraucher alle 3, 4 Wochen in den Fachhandel reinmarschiert und seinen Futtersack kauft, im besten Fall immer was Neues sieht und dann hoffentlich aber auch was Neues von Trixi, sei es in der Zweitplatzierung, sei es in einem saisonalen Aufbau, weil wir und der Fachhandel einfach von den impulsiven Käufen leben. Und das wollen wir dann auch gerne zusammen mit dem Fachhandel nach vorne bringen und gemeinsam den Endverbraucher erreichen, dass wir dann auch Konzepte mit anbieten und nicht nur Produkte. Weil Produkte, das wissen wir auch, die können mittlerweile auch viele selbst sourcen, aber Konzepte und die Manpower dahinter mit Außendienst, Merchandising und Co., da sehen wir unsere große Stärke und auch für die Zukunft das USP.
Ja, und ist vielleicht auch noch zusätzlich euer USP jetzt im Sinne von Dienstleistungen auch für Systemzentralen, für Franchisegeber etc., gerade wenn es eben vielleicht auch um deren Überlegungen im Bereich Eigenmarke geht, dass ihr einfach so viel Expertise in eurem Team habt und es inzwischen so viele Regularien auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene gibt, da frage ich mich manchmal, wie soll man das alles, ja, als verhältnismäßig kleine Systemzentrale, als Franchisegeber in dem Bereich abdecken. Ist das auch nochmal eine Möglichkeit zu sagen, ja, wir sind ja nicht nur ein Unternehmen, das Source, das das Marketing macht, die Logistik macht, als wäre das nicht schon genug, sondern wir haben eben auch die Expertinnen und Experten, wenn es um juristische Fragen beispielsweise geht.
Also genau richtig. Also das Private Label ist natürlich manchmal so als Markenlieferant ja ein bisschen Dorn im Auge, wenn die Kunden zu Wettbewerbern werden. Aber da sagen wir dann auch, das ist für uns eine strategische Säule. Das machen wir nicht nur reaktiv mit, sondern bieten wir auch proaktiv an, aufgrund dieser ganzheitlichen Expertise. Wir haben mittlerweile 7 Kolleginnen und Kollegen bei uns im Qualitätsmanagement, die die ganze Range abdecken. Und dann können wir auch unsere Dienstleistung, unser Know-how auch unseren gemeinsamen Kunden dann am Ende des Tages anbieten und sehen das auch für uns als etwas, das ist nicht aufzuhalten, das sind ja strategische Entscheidungen, die man als Systemzentrale für sich trifft, aber dann helfen wir lieber dabei, das Ziel der Eigenmarke zu erreichen, als jemand anderes oder eine Systemzentrale es eventuell selber machen muss und vielleicht auch gar nicht die Ressourcen hat, dann auch das Sortiment attraktiv zu halten. Denn das eine ist, ich source es einmal, das kriege ich vielleicht hin, aber ich brauche halt dann ja auch eine gewisse Attraktivität, dass man das alle 1, 2, 3 Jahre vielleicht auch erneuert, das Sortiment. Und das ist natürlich dann noch herausfordernder, wenn man die Ressourcen dafür nicht hat oder vielleicht auch nicht die logistischen Möglichkeiten.
Ja. Jetzt könntet ihr natürlich auch sagen, gerade wenn man so die ganzen Konkurrenten sieht, ich meine jetzt nicht nur die Discounter, sondern ich meine auch wirklich die Billiganbieter im stationären Bereich, also Action verzeichnet nach wie vor einen Wachstumskurs in Deutschland, was jetzt auch die Expansion betrifft. Da gibt es natürlich auch inzwischen einiges an Snacks, an günstigen Preiseinstiegszubehörartikeln, zumindest so den klassischen Spielball oder was auch immer. Wie grenzt ihr euch da ab oder gab es auch schon mal Überlegungen zu sagen, jetzt müssen wir aber irgendwie ein Stück weit auch mithalten, weil der Endkunde eben so massiv nach dem Preis schaut und jetzt brauchen wir eben auch das Hundebett zum Schweinepreis.
Ja, tatsächlich haben wir viel darüber gesprochen und die Lösung ist nicht billig auch zu machen, zumal wir gerade schon festgestellt haben, dass der ganze Qualitätsanspruch des Fachhandels ist da nicht konkurrent mit den Billigansprüchen des Endverbrauchers, aber es ist natürlich eine Ambivalenz, in der wir leben, dass der Endverbraucher einfach eigentlich Qualität haben will, aber trotzdem dann zu diesen sehr günstigen Artikeln greift und kauft. Und die haben wir natürlich dann auch mit im Sortiment. Also den Spielball gibt es dann auch von Trixi. Für uns aber in der strategischen Ausrichtung heißt es umso mehr, dass wir uns noch mehr differenzieren müssen mit Innovationen, die dann auch für den Fachhandel noch relevanter sind und dann eine ganzheitliche Range anbieten. Weil anders würde es meines Erachtens nicht gehen und auch für die Zukunft schwierig werden.
Ja, also es wird auf jeden Fall spannend sein, das weiter zu beobachten. Jetzt leben wir ja immer, ja, leben wir in einer Zeit, in der es natürlich auch wirklich tendenziell für den einen oder anderen Fachhändler immer schwieriger wird, auch die hochpreisigeren Artikel zu verkaufen. Könnte es natürlich jetzt auch so ein bisschen drehen und sagen, wir erleben eben Wellenbewegungen. Es wird irgendwann auch wieder mal der Aufwärtstrend kommen. Du hast eben Innovationen angesprochen. Meinst du, dass in Zukunft gerade smartes Zubehör noch wichtiger wird? Ihr habt ja jetzt eure Katzentoilette, die selbstreinigende, nochmal abgegradet. Habt ihr eben entsprechend auch nochmal Zusatzfunktionen verpasst? Das schlägt sich natürlich auch im Verkaufspreis nieder. Aber glaubst du, dass generell diese verschiedenen Applikationen, die mit dem Zubehör verbunden sind und das Leben des Heimtierhalters auch nochmal ein Stück weit mehr convenient machen können, also mehr für, also ich bin mal eine Nacht vielleicht außer Haus und dann habe ich eben die smarte, selbstreinigende Katzentoilette daheim und muss mir keine Sorgen machen. Wird das noch eine größere Rolle spielen in den nächsten Jahren?
Absolut, ja. Also ich glaube, alles, was in Richtung Convenience geht, aber auch Problemlösungen und da Problemlöser, ja, oder in Problemlöser zu investieren, über Begriff Pet-Tech, ist da eigentlich so schön und das ist schon auch was, wo wir uns dann in die Richtung, die wir uns auch bewegen, ohne es aber auch zu übertreiben, weil man muss auch gucken, was ist denn auch wirklich handelbar und auch für den Mainstream relevant. Das ist für uns ja auch immer total relevant, dass wir darauf achten, nicht in der Nische zu landen. Da sehen wir, da muss man manchmal die Grenze wahren, wo verliert man sich an eine Liebelei, weil es vielleicht super nett ist, aber dann eine zu große Nische, wie zum Beispiel bei der smarten Katzentoilette, der Fall, die ein echter Problemlöser ist, kann aber auch für die Katzenklappe mit Beutetiererkennung der Fall sein, wo ich dann auch ein Problem gelöst habe, dass ich nicht nachts die Maus im Bett habe. Und an diesen Dingen orientieren wir uns auch im nächsten Jahr und auch darüber hinaus, dass wir da wesentlich mehr investieren wollen.
Und findet das auch ein Stück weit über Trixie Ventures statt? Da habt ihr ja die letzten Jahre auch neue Impulse bekommen oder auch gesetzt in den Fachhandel hinein durch Gründerinnen und Gründer. Ich habe mir jetzt auf der letzten Hausmesse eben auch die Backmöglichkeiten angesehen, sodass man dann auch sagen kann, ich backe einfach auch mal so ein paar Snacks selbst oder dekoriere die dann noch entsprechend. Ist das für euch schon wirklich ein wichtiges Standbein für die Zukunft, dass ihr sagt, da wird noch viel mehr kommen an Ideen, an neuen Produkten und Innovationen?
Wäre wünschenswert natürlich, ne? Also wir gehen nochmal in die dritte Runde nächstes Jahr, werden auch groß auf Interzoo wieder vertreten sein und das zeigt einfach, wir bieten zumindest eine Möglichkeit für junge Gründerinnen und Gründer und Startups, einen Fuß in der Heimtierwelt zu fassen und uns als Netzwerk zu nutzen, aber jeden auch damit diesen Ideen zu unterstützen und für uns natürlich toll, dass wir Möglichkeit bieten, auch selbst Innovation reinzuholen, weil wir sehen das ja natürlich auch nicht jede Innovation ist dann eigengetrieben, sondern man braucht vielleicht auch die externen Impulse und dann bietet Trixie Ventures natürlich ja eine tolle Win-Win-Situation, sowohl für uns als Unternehmen als auch für Gründerinnen und Gründer.
Spannend auf jeden Fall und vielleicht auch wirklich eine Möglichkeit, nochmal neue Impulse hineinzuholen, den Handel in euer Sortiment. Nochmal schon auch auf die Wettbewerbssituation insgesamt. Vor 2 Jahren, das ist in der Rückschau natürlich auch leicht gesagt oder dann kann man das auch so ein bisschen vielleicht fast belächeln. Soll aber nicht so ungerecht sein, aber vor 2 Jahren habe ich ein Interview geführt mit 3 verschiedenen Zubehörherstellern. Ich sage jetzt auch nicht, wer dabei war. Da habe ich die Frage gestellt, wie geht ihr eigentlich mit Temu, Shein, mit asiatischen Plattformanbietern um? Ist das für euch eine nennenswerte Konkurrenz? Und damals haben eigentlich alle noch recht lässig abgewunken und haben gesagt, das ist für uns eigentlich kein Thema. Wie schätzt du das inzwischen ein? Das ist doch eigentlich auch inzwischen ein nennenswertes Marktsegment, das da abgegriffen wird und es wächst weiter.
Warum ist Temu erfolgreich? Und gibt es davon partiell Dinge, die ich auch für mich ein- und umsetzen kann? Und da würde ich mir auch vom Handel wünschen, egal in welchem Bereich, ob es online oder offline ist, dass man da auch Teilaspekte für sich rauszieht und sagt, der Endverbraucher möchte ein Erlebnis haben, er möchte spielerisch vielleicht zu Rabatten kommen und kann ich das nicht auch für meinen Geschäftszweig umsetzen?
Jetzt könntet ihr natürlich auch eure in Anführungszeichen eigene Spielwiese dafür nutzen, solche Mechanismen eigentlich mal auszutesten. Seit Mai 2025 habt ihr einen eigenen Online-Shop für Endverbraucher. Inzwischen ist es auch kein Thema mehr, denke ich, innerhalb der Branche. Es gibt ja eigentlich kaum noch eine Marke, die nicht einen eigenen D2C-Shop auch betreibt. Sicherlich für euch eine spannende Möglichkeit, auch mal zu bemerken oder kennenzulernen, wie der Endverbraucher an sich so tickt oder wie so seine Wünsche sind. Aber ist es auch nochmal eine Möglichkeit, das ein oder andere Neue auszuprobieren, was man nachher auch dem E-Commerce-Anbieter, dem stationären Fachhändler ans Herz legen kann?
Ja, in der Theorie bestünde die Möglichkeit, gerade so mit Restposten, die wir sonst nirgendwo losgeworden sind, da ein paar Dinge auszuprobieren. Aber wir wollen ja eigentlich nicht in unserem eigenen Online-Shop da irgendwie Rabatte zum Angeln zeigen oder Glücksrad drehen. Dafür stehen wir ja dann auch nicht im eigenen Online-Shop. Aber natürlich probieren wir 1-2 Dinge aus, aber nicht jetzt in dieser Größenordnung, dass wir da Richtung Timo, Shein und Co. uns das bewegen. Also ist eher der kommunikative Dialog, der dann im Vordergrund steht.
Ja, Schaufenster und kommunikativer Dialog. Wie kommt das Ganze dann letztendlich auch wiederum auf der anderen Seite dem Fachhandel zugute oder auch anderen E-Commerce-Anbietern? Weil ich denke, ihr könnt da schon, selbst wenn das kein Skalierungsmodell ist, irgendwann habt ihr ja natürlich auch eine gewisse Datenbasis, um sagen zu können, welche Produkte sind eigentlich die Renner, welche Erkenntnisse ergeben sich oder was sind so Rückmeldungen aus dem Kundenservice. Wie macht ihr das dann wiederum oder gibt es da schon einen Plan, das nutzbar zu machen, um auch den Fachhandel zu beraten oder Hilfestellung zu leisten oder dann eben auch nochmal dem E-Commerce-Anbieter zu sagen, Mensch, überleg doch mal, ob du nicht vielleicht irgendeinen Artikel bei dir listest.
Also die ersten Erkenntnisse sind ganz klar im Kundenservice und uns zu merken, wo müssen wir einfach noch mehr Content liefern, um das dem Fachhandel und in dem Bereich auch den größeren Online-Anbietern noch leichter zu machen, das Leben. Das sehen wir jetzt sehr im direkten 1:1, dass wir sehen, wo wir mehr Bilder brauchen, bessere Beschreibungen, bessere Ausmessungen und Co. Und ansonsten ist natürlich für unser Produktmanagement total relevant, dass wir sehr schnell sehen, welche Neuheit, die wir im Jahr bringen, funktioniert gut und welche vielleicht auch nicht. Weil bis wir sonst die Erkenntnisse aus dem Fachhandel haben, ist der dritte, vierte Container schon längst unterwegs und wir produzieren unnötig viele Restposten und können dann nachgelagert nicht mehr so viele Neuheiten im Jahr bringen. Insofern sehen wir da schon ein bisschen schneller, was gut beim Endverbrauch ankommt, was nicht, können da auch mal Dinge austesten, wenn wir uns nicht ganz sicher sind. Und das hilft natürlich dem Fachhandel, dass wir dann auch in diesem ganzen Neuheitenbereich wesentlich relevanter bleiben. Wir können dem Fachhandel, jeder, der für uns dieses stationäre Terminal im Einsatz hat, da haben wir jetzt über 300 Stück in Deutschland draußen auf der Fläche, können wir daraus resultieren, jeden Trixi-Artikel auch als Dropshipment anbieten. Das heißt, ich kann von diesem verlängerten Warenregal von Trixi dann sofort Gebrauch machen und habe nicht nur dieses eingeschränkte vorherige Dropshipment-Sortiment, sondern kann jetzt auch von 5.500 Artikeln Gebrauch machen. Und das ist, was man sofort gemerkt hat.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit auch für den Fachhandel, ohne dass er eben zusätzlichen Warenbestand aufbauen muss oder irgendein Risiko eingehen muss, dann auch direkt über Neuheiten zu verfügen. Wir haben eben schon mal über Markenführung gesprochen, jetzt über das Thema E-Commerce, wenn man das auch nochmal überträgt auf Plattformmodelle oder eben auch insbesondere auf Amazon. Da habe ich auch schon Leuten hören, also auch, ich denke, man kann drüber sprechen, weil du hast es eben in einem deiner letzten Podcast-Auftritte auch schon gesagt, ihr wollt eigentlich nochmal diese Themen Vendor-Seller-Modell überdenken, Trixi da anders positionieren. Wohin geht da eure Planung?
Also wenn du sagst, dass wir das Ganze Ende des Jahres ausstrahlen, dann kann ich sagen, dann haben wir in der Zwischenzeit ein Marktplatzverbot ausgesprochen, einfach um auch die Marke Trixi nachhaltig zu stärken und zu schützen. Das heißt, wir werden ja selbst Herr über die Marke und werden Drittanbietern es nicht ermöglichen, Trixi auf Marktplätzen zu verkaufen. Und überlegen da natürlich dann auch in dem Zuge, ist das Vendor-Geschäft mit Amazon immer noch das Richtige oder ist es nicht bei Neuheiten oder bei bestimmten Warengruppen besser auch als Seller aufzutreten? Und das trifft dann auch auf die anderen Marktplätze zu, weil es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dass es jemanden gibt, der das gesamte Trixi-Sortiment bei Mediamarkt.de einlistet. Und da haben wir als Marke mittlerweile die Möglichkeit, das selbst in die Hand zu nehmen und selbst Herr über der Marke zu sein, egal ob man marktbeherrschend ist oder nicht. Und die Chance werden wir nutzen. Und das kommt natürlich dann auch dem Fachhandel sowohl kurzfristig als auch mittelfristig sofort zugute.
Wird natürlich für eine gewisse Stabilität auf jeden Fall im Markt sorgen. Auf der anderen Seite für diejenigen, die bisher da aktiv waren als Seller und auch beispielsweise den eigenen Online-Shop haben. Überlegt ihr euch da auch schon, wie die Reaktionen ausfallen?
Ja, das ist natürlich, wenn sein Geschäftsmodell darauf beruht, dann über Marktplatzanbieter zu verkaufen, dann würden wir eher denjenigen stecken, das über den eigenen Online-Shop zu machen und nicht über Marktplätze. Ne? In dem Bereich kann man sich natürlich dann ein paar gute Dinge einfallen lassen, dass man da keinen von heute auf morgen fallen lässt, sondern dann überlegt, wie können wir in dem Bereich, in dem man dann auch Wirksamkeit hat, auch dann unterstützen und supporten. Auch da gehen wir wie bei allen Dingen mit sehr transparent und ehrlich miteinander um und erklären auch die Hintergründe, ohne da einen außen vor zu lassen.
Und solche Gespräche werden mit Sicherheit dann bis Ende des Jahres dann auch stattgefunden haben. Wie wichtig ist dann eben auch die interne und die externe Kommunikation? Du hast eben schon mal, als es um die Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft ging, davon gesprochen, wie offen und transparent ihr damit umgeht. Ich fand die Kommunikation auch über die Fachpresse wirklich sehr, sehr gut und sehr transparent. Das, was ich so mitbekommen habe bei dieser Thematik hier, wird es wahrscheinlich auch in ähnlicher Form laufen. Wie wichtig ist es, sich dann vorher auch da eine Strategie zurechtzulegen und auch entsprechend klar zu kommunizieren?
Ja, ich glaube, es ist uns immer das größte Anliegen, dass wir, natürlich kann man nicht 100% immer transparent sein, aber so transparent wie möglich, weil Trixi steht für eine große Verlässlichkeit und in Zeiten von viel Unsicherheit und keiner weiß, was morgen passiert, wollen wir diese Verlässlichkeit und Partnerschaft einfach auch nach vorne hin weiter transportieren. Und das geht meines Erachtens nur, indem man so transparent wie möglich ist. Und das wollen wir auch in dem Bereich zukünftig beibehalten. Und sobald es da irgendwas feststeht, dann auch in dem richtigen Maß Kunden, Lieferanten und Co. informieren.
Ja, wenn wir mal über den deutschen Tellerrand hinausschauen, Trixi ist inzwischen, also ich hatte ursprünglich mal gedacht, es sind 80 Länder, aber du hast mich dann schon im Vorgespräch korrigiert, es sind inzwischen über 100 Länder, in denen Trixi aktiv ist. Muss man davon ausgehen, der deutsche Markt ist jetzt, ohne den in irgendeiner Form aufzugeben, aber der deutsche Markt und die deutschen Konsumenten und deren Bedürfnisse sind ein Stück weit gesättigt und das Wachstum findet maßgeblich an anderer Stelle statt? Also ist weiteres Wachstum ohne den Export eigentlich gar nicht mehr möglich?
Absolut gesehen würde ich dir recht geben. Natürlich gibt es Verschiebungen, dann auch im deutschen Markt noch mehr Richtung Snack. Die Katze wird immer relevanter und wenn wir alle daran arbeiten, wird auch der Endverbraucher hoffentlich noch mehr Zugang zum Fachhandel und zu Katzenprodukten finden. Das heißt, Potenzial ist in jedem Fall da. Aber klar, wenn es um größeres Wachstum geht, dann ist es mit Sicherheit der Export. Wir sind jetzt in 101 Ländern dieser Welt und dann gibt es noch ganz, ganz viele Länder, die sind noch gar nicht so, dass das Tier noch gar nicht so domestiziert, dass es dann wirklich auch ein Familienmitglied ist. Wir haben zwar eine Tochterfirma in den USA, aber im Vergleich Trixi zu Europa und Trixi Tochterfirma in den USA sind wir da noch ein kleines Licht. Insofern haben wir da ganz, ganz viele Möglichkeiten und Potenzial entsprechend zu wachsen. Und da haben wir entsprechend genauso eine Wachstumspläne wie dann auch im internationalen Direktvertrieb, sei es Deutschland, Frankreich, Benelux oder UK.
Und sicherlich gibt es dann auch jede Menge Rückkopplungen von anderen Kontinenten und aus anderen Ländern, wenn es eben um neue Trends geht. Man hat ja früher auch immer sehr, sehr stark in Richtung USA geschaut. Und das, was dort en vogue war, das kam dann mit einem Zeitversatz von 2-3 Jahren irgendwann auch mal nach Europa rüber und landete dann eben auch in deutschen Regalen. Du bist ab und zu ja auch dort unterwegs, nicht nur auf Messen, sondern eben auch bei deinem Team vor Ort. Gibt es da schon irgendwelche Rückschlüsse, dass du sagst, das wird der neue Trend innerhalb der nächsten 2-3 Jahre? Ich denke mal, das Thema Humanisierung, das ist inzwischen allgemein anerkannt, das kommt immer stärker, aber gibt es da noch irgendwas anderes?
Es ist in den USA mit Sicherheit wesentlich expressionistischer als hierzulande. Das ist tatsächlich, finde ich, vielleicht ist auch manchmal nur ganz subjektiv, dass es weniger geworden ist, dass die USA trendmäßig gar nicht mehr so stark voran sind, sondern wir in Europa eher Marktmacher geworden sind. Aber das ganze Thema funktionales Snacks, Gesundheitsdaten, das sind mit Sicherheit zwei große Aspekte, die noch stärker hier in Deutschland und Europa Anklang finden werden. Sei es mit im Supplements, sei es im Snackbereich mit Zusätzen und das ganze Thema, weiß ich präventiv, ob es meinem Tier gut geht oder nicht. Ich glaube, das sind so 2-3 größere Szenarien, die nächsten Jahre uns noch sehr beschäftigen werden.
Denkst du, dass die Deutschen schon, der deutsche Markt, die deutschen Endkonsumentinnen, Konsumenten schon so weit sind oder dass da noch ein bisschen Aufklärung notwendig ist? Ich denke, der Part funktionale Snacks, der ist inzwischen allgemein anerkannt, das setzt sich immer weiter fort, Ergänzungsfuttermittel ebenfalls, aber wenn wir jetzt eben in den Bereich vielleicht auch der Prädiagnostik reinschauen, also vielleicht auch so unterstützende Dinge, ihr hattet da ja auch schon mal bestimmte Produkte im Portfolio, gerade auch hervorgegangen aus Trixi Ventures. Denkst du, da ist noch mehr Aufklärungsarbeit notwendig? Auch gerade angesichts gestiegener Tierarztkosten ist das sicherlich ein Thema, was wichtig ist.
Ja, und das ist in Deutschland noch gar nicht so angekommen. Das ist in all den anderen Ländern, man sieht es ja auch, wie viele Tierhalter Tierkrankenversicherung abgeschlossen haben. Da ist Deutschland, glaube ich, auch ganz, ganz weit hinten. Und da sieht man, dass dieses Präventive noch gar nicht so angekommen ist. Und das sind so manchmal Vergleichszahlen, an denen wir uns auch ganz gut orientieren können. Wie viel Aufklärungsarbeit ist noch zu leisten? Wie viel Kommunikation muss man noch zusätzlich zu Artikeln machen? Und das dauert mit Sicherheit auch noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, der deutsche Stereotypische noch ein bisschen restriktiver, vielleicht auch nicht so vorwärtsgewandt, Dinge auszuprobieren. Aber das ist das Schöne, wenn man international unterwegs ist.
Ja, und wenn wir jetzt aber auch nochmal auf den Snack-Bereich schauen, werden wir da jetzt auch nochmal ein Wachstum erleben in eurem Portfolio, in eurem Sortiment, was so völlig neue Bereiche oder andere Ansätze betrifft? Funktionssnacks?
Funktionale Snacks in jedem Fall. Da werden wir auch einiges vorstellen im nächsten Jahr. Aber ehrlicherweise wird da nichts super disruptiv Innovatives mit dabei sein, sondern eher zu versuchen, das ganze Thema dann auch für den Mainstream leistbar zu machen. Das ist ja dann doch eher unser Anliegen, dass wir damit auch jeden Endverbraucher erreichen können und nicht nur eine bestimmte Gruppe, die sich das leisten kann.
Du hast disruptiv gerade verwendet und das sind ja auch wirklich Zeiten, die sehr fordernd sind. Und das jetzt nicht nur für alle, die in der Branche irgendwie als Unternehmer aktiv sind oder Unternehmerin, sondern eben auch für die Teams, für die Mitarbeitenden. Wie geht ihr bei Trixi damit um, auch wenn es um das Thema Unternehmenskultur geht? Ich kann mir vorstellen, bei dieser Größenordnung ist es dann irgendwann auch schwierig, jeden Einzelnen noch zu kennen und mit jedem auch mal irgendwie die Woche über überhaupt zu sprechen oder den Monat über. Wie handelst du das oder wie bekommt ihr das hin?
Ja, es ist, wir kommen sogar noch gar nicht ganz so gut hin, ehrlicherweise. Also das ist schon etwas, woran wir immer arbeiten. Wir sind jetzt hier am Standort 530 Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns immer alle kennen und kennenlernen, auch in Zeiten von viel Homeoffice. Super herausfordernd. Und haben ehrlicherweise auch noch nicht die Lösung, außer dass wir natürlich schauen, dass wir entsprechende Firmen-Events, Weihnachtsfeier und Co. machen, um uns noch öfter zu begegnen, dass wir dafür plädieren, dann Dinge lieber auch persönlich miteinander zu regeln, als die letzte E-Mail zu schreiben. Also das ist mit Sicherheit herausfordernd, genauso wenn man dann auch die Innovation ins Unternehmen reinholen will und sich anders aufstellen möchte, dass wir uns dann einfach auch mit externer Hilfe bedienen oder auch, dass wir uns noch wesentlich mehr bestimmten Leuchtturmartikeln oder Projekten widmen, wie jetzt, du hast vorhin genannt, die smarte Katzentoilette, dass man lernt, das nicht als eins von 500 Neuheiten zu behandeln, das Produkt nehmen, sodass wir dann ja wirkliche Innovationen anders behandeln als die Farbänderung des Spielballs beispielsweise.
Und das wird sicherlich auch ein Thema sein, was wir auf der Interzoo nächstes Jahr sehen können oder erleben können. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr da präsentiert an Neuheiten und dann vielleicht auch schon an weiterführenden Vermarktungsansätzen. Ja, wenn man jetzt so die nächsten Jahre betrachtet, wir haben anfangs schon gesagt, es ist immer schwieriger geworden, bestimmte Zeiträume zu planen. Ihr habt eure Strategie bis 2030 zunächst einmal. Aber was sind so für die nächsten ein, zwei Jahre deine wichtigsten Meilensteine, die du bei Trixi siehst, so Pflöcke, die du einschlagen möchtest?
Naja, der größte kulturelle Meilenstein wird natürlich sein, einen neuen Partner hier so onzuboarden, dass der kulturelle Fit erhalten bleibt und uns als verlässlichen Partner unterstützt und dann mit ihm die Strategie weiter nach vorne zu verfolgen. Das ist mit Sicherheit, was uns in der ersten Jahreshälfte 26 stark begleiten wird, vor allem in der internen Arbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen und dann die nächsten Schritte im Bereich des Endverbrauchermarketings zu machen, Trixi als relevante Nachfragemarke aufzustellen und dort die nächsten Schritte und Learnings zu haben. Und das ist natürlich das, was total Spaß macht, weil es was Neues ist und weil wir dann auch die ersten Erfolge sofort sichtbar haben, sei es im stationären Fachhandel, sei es in den Marketing-Touchpoints. Und das hilft, glaube ich, um dann auch dann die nächsten Schritte machen zu können. Also das ist mit Sicherheit etwas, ja, was uns 2026 ganz stark beides begleiten wird.
Und dann habt ihr sicherlich auch die neue Marke und die neuen Eigenschaften der Marke, die ihr dann vor einiger Zeit schon angestoßen habt, auch implementiert, weil über 6000 Artikel, das heißt für mich eigentlich, das ist ein Zeithorizont mit Sicherheit von mindestens 2-3 Jahren, in denen das Marketing erstmal nichts anderes zu tun hat als neue Etiketten, neue Verpackungen etc. etc.
Also Interzoo 26 soll Finale sein, dass es dann keine Verpackung mehr im alten Design gibt. Klar wird es dann draußen im Fachhandel vielleicht noch die eine oder andere Verpackung geben, aber dann sollten wir durch sein und können uns dann auch den weiteren Dingen widmen. Aber dann war das auch ein Projekt, das über 2 Jahre angedauert hat.
Also bitte nicht nochmal was ändern, sagt wahrscheinlich das Marketing. Genau, jetzt wieder ein bisschen Ruhe. Ja, man muss immer mit der Zeit gehen und das ist natürlich dann eine Herausforderung, nicht nur online, sondern eben auch bei solchen profanen Themen wie eben der Verpackung. Jetzt hast du zum Schluss eigentlich nochmal die Chance, Zuversicht zu verbreiten, wenn du denn zuversichtlich bist. Also die Frage ist eben wirklich, welche Prognose gibst du eigentlich für die Marktentwicklung in Deutschland in den kommenden 1-2 Jahren, gerade im Zubehörbereich, ab?
Ja, zuversichtlich bin ich in dem Fall. Das zeigen auch so die letzten Monate von Sommer bis Herbst 25, dass es in die richtige Richtung geht, wenn man dann den Endverbraucher auch an der richtigen Stelle abholt. Und ich glaube, das ist das, was wir alle zusammen machen müssen, dass wir lernen, den Endverbraucher abzuholen, dass er verstärkt den Fachhandel besucht, indem wir ihn erstmal da reinbekommen und ihm dann auch vor Ort etwas alle gemeinsam bieten. Und dann ist mir das ehrlicherweise manchmal auch egal, ob es der Trixi-Artikel ist oder der von unserem Wettbewerber. wenn wir doch dann alle gemeinsam schaffen, dass der Endverbraucher den Fachhandel besucht. Und da muss jeder auch seinen Teil dazu leisten, die Fachhandelsmarken präsent zu haben, den Endverbraucher zu bespielen und ihm die Vorzüge zu geben. Und dann glaube ich, ist es nicht ein Wettbewerb, sondern etwas, was wir alle gemeinsam machen und auch alle gemeinsam daran arbeiten sollten. Und ja, da wünsche ich mir hier und da noch mehr Austausch und Austauschrunden, dann lieber inhaltlich miteinander arbeitet für das gemeinsame Ziel, den Endverbraucher im Fachhandel zu halten, zu binden und dafür Sorge zu tragen, dass er dann auch dort Geld ausgibt. Und das ist so mein Wunsch in die Zukunft und mein Ziel auch, welche Rolle Trixi dabei spielt, dass wir da der Supporter des Fachhandels sind und bleiben.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort und auch eine positive Aussicht. Das macht schon Laune auf das Jahr 2026. Burkhard, ich danke dir herzlich für deine Zeit, denn du kamst gerade aus dem Termin, du gehst wahrscheinlich gleich schon wieder in den nächsten Termin und so geht es immer weiter. Ja, ich freue mich auf das nächste persönliche Wiedersehen und ja, euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und natürlich geht es auch 2026 mit spannenden Gesprächspartnerinnen und Partnern weiter. Freut euch drauf, bis dahin. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.